Mein Name ist Sanji und ich freue mich sehr, euch heute zu einer Spezialfolge unseres Young Energy Podcasts begrüßen zu dürfen. Spezial deswegen, weil wir das allererste Mal unseren Podcast live auf der eWorld in Essen, Europas führender Energiemesse, aufgenommen haben. An dieser Stelle auch nochmal ganz herzliches Dankeschön an das Team hinter den Kulissen der eWorld, die Kolleginnen von Con Energy, die uns die Möglichkeit gegeben haben, auf einer großen Bühne vor Publikum das erste Mal zu sprechen. Der Podcast ist ein Produkt der Young Energy Professionals des Weltenergierats Deutschlands. Und auch in dieser Folge nehmen wir euch natürlich wieder mit auf eine Reise durch die Energiewelt und werfen dieses Mal einen Blick auf das deutsche Verteilnetz. Zu Gast war mein JEP-Kollege Milan Niehaus von der Westnetz GmbH. Wir haben darüber gesprochen, was hinter dem Begriff Verteilnetz steht, welche aktuellen Herausforderungen wir in Deutschland gegenüberstehen, aber auch welche potenziellen Chancen wir in dem Zuge haben. Was das Ganze mit Neuseeland zu tun hat, das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß beim Reinhören.
Ich freue mich sehr, Milan Niehaus begrüßen zu dürfen. Milan arbeitet bei Westnetz. Jetzt möchte ich dich natürlich auch erstmal vorstellen, damit die Leute auch wissen, mit wem wir es zu tun haben.
Gerne.
Du bist seit Januar Leiter für den Bereich Produktmanagement Sekundärtechnik bei eben Verteilnetzbetreiber der Westnetz GmbH. Zuvor hast du über 6 Jahre in verschiedensten Funktionen gearbeitet für den Energiekonzern E.ON/Energy und dort auch überwiegend in den Feldern rund um digitale Transformation, Prozessoptimierung im Bereich Energiewende. Du hast einen Masterabschluss im Bereich Wirtschaftsingenieurswesen und anschließend hast du neben der Arbeit noch angewandte Informatik studiert sowie Digital Technologies. Hut ab dafür. Und in deiner Freizeit engagierst du dich ehrenamtlich eben auch für digitale Themen. Du bist ebenfalls bei den Young Energy Professionals, so wie ich. Und du bist auch noch im Vorstand der Tech Labs Ruhr e.V. Wir wollen genauso anfangen, sozusagen erstmal zu klären, ne? Wer ist überhaupt Westnetz und wer bist du? Dann gehen wir zunächst meine Frage, könntest du in ein paar wenigen Sätzen erklären, was überhaupt ist das Unternehmen Westnetz und welche Rolle und Tätigkeitsfelder besetzt ihr?
Ja, natürlich sehr gerne. Also die Westnetz, du hast ja schon angesprochen, ist ein Verteilnetzbetreiber, ist eine 100%ige Tochter der Westenergie AG, betreibt und plant und baut Netze, nicht nur Stromnetze, sondern auch Gasnetze, Wassernetze, Breitbandnetze und das schwerpunktmäßig, wie der Name schon vermuten lässt, im Westen Deutschland, sprich Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und hat rund 6.000 Beschäftigte, die sozusagen tagtäglich zuverlässig dafür sorgen, dass der Strom auch ankommt bei allen.
Also rund um die Uhr sichere Versorgung für ein sehr großes Netzgebiet.
Genau.
Und welche Aufgaben nimmst du denn als Leiter für Produktmanagement Sekundärtechnik wahr?
Genau, also da muss man vielleicht erstmal erklären, was ist überhaupt Sekundärtechnik? Also wir haben zum einen natürlich die Primärtechnik, die das schon vermuten lässt, die sich eher so um das Thema Kabel kümmert oder einen Strommast, den man sieht. Und Sekundärtechnik ist eigentlich das, was so ein bisschen versteckt ist, sprich sozusagen die Digitaltechnik, die zum Beispiel dann die Daten überträgt, eine Schutztechnik, die die Anlagen schützt, damit eine Überlastung nicht dazu führt, dass ein Totalausfall des Systems stattfindet. Und ja, als Leiter Produktmanagement sind wir natürlich oder ich mit meinem Team dafür zuständig, dass wir Produkte einsetzen, die dann auch das Ganze ermöglichen. Sprich, dass wir natürlich sichere und zuverlässige Netze haben. Und das ist auch ganz klar immer unser Anspruch. Wenn wir ein Produkt haben, dann betreuen wir das vom Anfang, sprich von der Einführung mit Schulungen. Auch die Kollegen und Kolleginnen müssen natürlich wissen, wie setzen die das ein. Sprich, ne, wenn ein Monteur draußen ist, muss er wissen, was ist das für ein Produkt, braucht eine Anleitung dafür und Ähnliches. Und natürlich dann auch mit den Herstellern zu sprechen und zu gucken, was brauchen wir eigentlich, um wirklich nachhaltig den Betrieb unseres Netzes auch aufrechterhalten zu können.
Also ihr seid quasi an so einer Schnittstellenfunktion innerhalb auch des Unternehmens.
Korrekt.
Okay. Vielen Dank erstmal für die allgemeine sozusagen Erläuterung, wer ihr überhaupt seid. Ich würde jetzt sozusagen auch hier zum Begriffsverständnis Verteilnetz übergehen. Für das Gelingen der Energiewende ist es ja eben erheblich, dass auch das Stromnetz transformiert wird und das hat eine bedeutende Rolle. Aber zunächst erstmal, was überhaupt muss man zum Verteilnetz in Deutschland wissen? Was versteht man unter einem Verteilnetz?
Ja, auch hier natürlich die Hoffnung, dass eigentlich alle wissen, was ist ein Verteilnetz. Aber um da nochmal drauf zurückzukommen, wir haben einmal so Übertragungsnetz und Verteilnetz. Übertragungsnetz kann man sich so vorstellen wie eigentlich die Autobahn, die man auch im Straßenverkehr kennt. Sprich sozusagen die höchste Spannungsebene und der Verteilnetz, oder die Verteilnetze sind dann die unterlagerten Spannungsebenen. Sprich, im übertragenen Sinne Schnellstraßen, Landstraßen, Nordstraßen, heißen dann auch Hochspannung, Mittelspannung, Niederspannung, also sehr passend. Und ja, ein Verteilnetzbetreiber kümmert sich sozusagen genau um diese Ebene darunter. Und jetzt kann man schon so einen Ausblick geben, natürlich deswegen natürlich auch total herausfordernd, weil ganz viele Erneuerbare, man sieht es, glaube ich, ne, sind natürlich genau auch da angeschlossen.
Also wie du es eben schon dargestellt hast, ist quasi wie ein, ja, wie eine Straße zu verstehen, ne? Die Ortslandstraßen, finde ich ein schönes Bild. Und ihr dockt eben an die privaten Haushalte dann an als Verteilnetzbetreiber.
Genau.
Okay. Ja, vielen Dank dafür. Genau, wir würden jetzt sozusagen auf die aktuellen Herausforderungen als nächstes eingehen. Auf nationaler als auch europäischer Ebene gibt es ja super ambitionierte Ziele, wie wir eben auch schon bei der kommunalen Wärmeplanung hatten. Und man will halt eben entsprechend schnell die erneuerbaren Energien ausbauen. Damit das halt gelingen kann, gibt es natürlich auch diverse Rahmenbedingungen auf regulatorischer Ebene zum Beispiel, aber auch politisch. Zu nennen ist das Pariser Klimaabkommen, das Energiewirtschaftsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz oder dann auch eben Instrumente wie die kommunale Wärmeplanung, wie wir eben gehört haben. Ja, das setzt aber auch voraus, dass wir eben eine sehr leistungsfähige Energieinfrastruktur benötigen und ein darauf angepasstes Stromverteilnetz. Mit Blick auf die im Vorfeld erörterten Rahmenbedingungen von mir, sage ich mal in Anführungszeichen, welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich denn dadurch für das Verteilnetz? Und hast du vielleicht auch Lösungen, Petto?
Ja, komme ich gerne drauf. Also vielleicht erstmal mit den Herausforderungen zu starten, ne? Also du hast ja angesprochen, wir haben gesetzliche Rahmenbedingungen, wir haben regulatorische Rahmenbedingungen, wir haben auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen, ne? Wir alle wollen irgendwie in einer Zukunft leben, die möglichst nachhaltig ist, weg von irgendwie konventionellen irgendwelchen Sachen, die schlecht für die Umwelt sind, fürs Klima sind. Das heißt, wir sehen natürlich einen extremen Ausbau der Erneuerbaren, aber nicht nur von Wind oder PV beispielsweise, sondern natürlich auch Elektrofahrzeuge, die angeschlossen werden, Wärmepumpen als Beispiel. Da ist so eine schöne Zahl, die mir auch hängen geblieben ist, irgendwie, dass wir in den nächsten 7 Jahren 13 Wärmepumpen pro Stunde bei uns im Netz irgendwie angeschlossen werden und die müssen natürlich irgendwie gehandelt werden. Und jetzt kann man sich vorstellen, daneben gibt es noch Elektrofahrzeuge, die werden auch immer mehr, das sieht man, glaube ich, wenn man nach links, nach rechts schaut, kommen immer mehr. Dann gibt es noch den einen oder Nachbar, der eine PV-Anlage installiert und das muss gehandelt werden, das muss beherrschbar sein, damit auch wirklich immer, wenn jemand mal einen Schalter in einem Haus anschaltet, auch wirklich das Licht angeht.
Und es ist ja so, also wie du es gerade schon erläutert hast, wir haben da unheimlich viele Herausforderungen, die dann noch vor der Tür stehen. Wir haben ganz viele erneuerbare Energienanlagen, die jetzt eben an die Netze gehen. Wir haben veränderte ja auch Lebensweisen, ne? Also wir wollen eben künftig wahrscheinlich auch mehr Elektromobilität haben. Wir wollen einfach eine gewisse Infrastruktur oder eine erweiterte Infrastruktur haben. Und all das geht halt auch ans Netz. Dementsprechend auch eben die Aufgabe von euch, ne, das Netz stabil zu halten und auch zu schauen, dass ja die Haushalte versorgt werden. Ein Schlüssel kann ja da auch Digitalisierung in dem Kontext spielen. Für eben die angebotsgerechte Verteilung von Strom und auch eine optimale Netzauslastung bedarf es ja eben auch digitaler Technologien, ne? Weil wir haben,
genau.
Vielleicht versteckt eben schon deine Antwort mit drin, wir haben sehr, sehr viele Daten. Und ja, ich würde jetzt gern von dir wissen, welche Technologien kommen denn im Rahmen vom Verteilnetz bereits zum Einsatz, ist dieser Technologie-Ecke?
Genau, also vielleicht, ne, also Digitalisierung ist natürlich eine der Lösungsansätze, wo du ja auch nachgefragt hast, ne? Also das ist wirklich was wir besser werden müssen, wo wir auch mehr und mehr natürlich auf dem Weg sind. Daneben gibt es aber natürlich auch noch andere, ne? Also auch Standardisierung ist ein zentraler Element. Davon rede ich nicht nur, dass wir einheitliche Produkte haben, sondern natürlich dann auch irgendwie einheitliche Prozesse. Und das spielt dann auch wieder auf das Datenthema einher. Es bringt uns ja nichts, wenn wir Daten haben, die alle unstrukturiert sind. Das ist viel schwieriger zu handeln, als wenn wir Daten haben, wo wir sagen, okay, die kommen einheitlich, die können wir beherrschen, die können wir auch verarbeiten. Weil das ist natürlich zentral, weil irgendeine Date, die wir nicht zuordnen können, bringt uns erstmal nichts. Und deswegen natürlich ganz zentral diese Daten, die wir auch brauchen. Und als Beispieltechnologie auch in die Richtung natürlich Smart Meter. Ich glaube, ne, das ist ein Thema in Deutschland, was wir schon sehr lange diskutieren, leider. Wo wir natürlich auch darauf hoffen, dass die zügig irgendwann eingesetzt werden. Andere europäische Länder machen es ja vor. Oder auch andere auf der Welt, was das bringen kann. Und das sind natürlich Daten, die uns einfach auch helfen zu wissen, was passiert in unserem Netz. Ne? Da wollen wir wirklich wissen, was müssen wir tun? Wann müssen wir vielleicht ein Netz ausbauen? Wann müssen wir mit anderen Lösungen, sogenannten, ne, da ist man ja im Bereich des Smart Grids, dann auch irgendwie eine automatisierte Steuerung realisieren, weil sonst ist das System irgendwann nicht mehr beherrschbar und dann haben wir halt die Probleme.
Ja, definitiv. Meine nächste Frage wäre nämlich, welche Rolle spielen im Kontext Daten? Und du hast ja eben schon gesagt, eben um einen Überblick zu haben, um das Netz sicher zu halten, könntest du das noch ein bisschen weiter ausführen? Wofür brauchen wir Daten?
Genau, also in erster Linie, ich sag mal, wir als Verteilnetzbetreiber brauchen natürlich erstmal Daten, was ist der Netzzustand, ne? Da geht es natürlich um so reine technische Werte, Spannung zum Beispiel, so ein ganz typischer Wert, den wir da brauchen, einfach um zu wissen, was passiert. Und dann natürlich auch nicht nur zu wissen, was passiert, dann kann man das natürlich irgendwie abbilden, ne? Da sind wir dann auch in Diskussionen, wie man dann das zukünftig macht, ne? Stichwort digitaler Zwilling irgendwie auch im Einsatz zu haben, um wirklich dauerhaft immer zu wissen, okay, was passiert eigentlich im Netz. Aber die nächste Komponente ist ja dann auch steuern zu können. Und natürlich will ich ja nur, also eine Maßnahme wie steuern, kann ich ja nur machen, wenn ich da auch wieder die Daten habe. Deswegen sind Daten da ganz zentral und ja, da brauchen wir, ne, zum Beispiel Smart Meter, aber auch viele andere Werkzeuge, die uns da einfach helfen, das dann umzusetzen.
Du sagtest ja gerade schon Smart Meter. Welche, sag ich mal, neuartigeren Technologien gibt es denn darüber hinaus noch, die für eben diesen Bereich Verteilnetz zukünftig oder vielleicht auch schon demnächst spannend bzw. wichtig werden könnten?
Genau, also ich hatte ja schon angesprochen, digitaler Zwilling als ein so ein Thema, auch ne, Automatisierung von entsprechenden, ne, also ob jetzt bei einem Schaltung oder ähnliches das zu realisieren, aber natürlich darüber hinaus auch zu gucken, ja, wie kriegen wir es denn hin, diese Daten zu verarbeiten. Auch KI ist natürlich ein Thema auch bei uns, wo wir uns anschauen, okay, was kann das für ein Einsatz sein? Wir haben irgendwie Drohnen im Einsatz, die komplett automatisiert Netze abfliegen, um irgendwie eine Zustandserhebung zu machen, wo dann auch irgendwie Daten ausgewertet werden, sprich Bilder von den Drohnen. Auch das sind so Beispiele, die einfach so ein bisschen zeigen, okay, wohin geht der Weg? Weil natürlich, ja, und das wissen wir haben irgendwie Fachkräftemangel, das ist eh so, das spüren wir natürlich auch. Und bei dieser ganzen Anzahl an Erneuerbaren müssen wir hinkriegen, dass dann nicht zu jedem Kunden dann auch jemand rausfahren kann. Also das funktioniert irgendwann nicht mehr, sonst brauchen wir so viele Monteure, wie wir Einwohner in Deutschland haben. Also das geht nicht, deswegen müssen wir irgendwie intelligenter rangehen. Und da sind natürlich solche Werkzeuge elementar.
Können dann auch nochmal eben die Fachkräftelücke sozusagen schließen oder beziehungsweise da auch unterstützend mitwirken. Ja, vielen Dank für die Erläuterung auch bezüglich dieser ganzen verschiedenen Technologien. Ich würde jetzt noch so einen kleinen Exkurs mit dir machen wollen, was ich sehr spannend finde. Du hast mir erzählt, dass du im Oktober 2020 eine halbjährige Auszeit vom Job genommen hast. Und ich glaube, der eine oder andere kennt das, dass man mal über den Tellerrand hinausgucken will und auch nochmal was Neues braucht. Und was ich sehr spannend daran finde, du warst in Neuseeland, du warst in Australien, Singapur, Malaysia, Thailand, Fidschi, also wirklich die volle Bandbreite.
Ja.
Und während deines Aufenthalts in Neuseeland hast du es dir natürlich nicht nehmen lassen, auch wieder fachlich an die Energiewelt anzuknüpfen. Und du hast ein dreiwöchiges Praktikum gemacht, wo es auch um das Thema Flexibilität und Niederspannungsnetzplanung geht. Ich habe mich erstmal gefragt, wo hast du das Praktikum gemacht und wie kamst du überhaupt dazu?
Genau, also ich war schon bei der Planung des Sabbaticals, habe ich mir schon gesagt, okay, ich würde eigentlich gerne auch mal ein anderes Energiesystem kennenlernen, ne? Nicht nur wie jetzt in Europa, da sind wir mit unserem Verbundsystem, wie es so schön heißt, sehr komfortabel an vielen Stellen ausgestattet und Neuseeland ist da natürlich, sag mal, als relativ isolierte Insel komplett was anderes. Das heißt, ich habe mir da schon Gedanken gemacht, okay, wie komme ich da hin, habe dann viel über LinkedIn, aber natürlich auch über den Weltenergierat, ne? Das ist der Vorteil eines solchen Netzwerks, da verschiedene Gespräche geführt, vor Ort, auch vorab schon. Und dann irgendwann rauskristallisiert, dass ich halt so ein Praktikum auch machen kann. Und das war damals dann sozusagen bei Aurora Energy, also auch ein Verteilnetzbetreiber, wo ich dann ganz normal als Mitarbeitende Zeit mitgelaufen bin, du hast schon angesprochen, auch wirklich fachlich ein bisschen mitgearbeitet habe und die natürlich ja total interessiert waren an den Impulsen, die ich irgendwie mitbringe aus Europa, weil die gesagt haben, klar, das ist für uns auch in 3-4 Jahren dann relevant, weil häufig, ne, als westlich geprägtes Land gucken die natürlich dann auch Richtung Europa oder entsprechend auch Amerika.
Erstmal vielen Dank. Was unterscheidet denn das Stromnetz in Neuseeland von unserem in Deutschland? Also was hast du mitgenommen aus dieser Zeit?
Genau, also vielleicht so vom grundsätzlichen Aufbau relativ ähnlich. Also in Neuseeland gibt es einen Übertragungsnetzbetreiber und darunter liegen dann 30 Verteilnetzbetreiber, also nicht wie in Deutschland 800 oder 900, sondern ein bisschen weniger. Aber ist natürlich auch ein bisschen kleiner, weniger Einwohner. Wenn man dann in Detail guckt, dann ist es aber doch schon ein bisschen anders, ne? Also gerade zu Deutschland als Beispiel, da sind entsprechende Hausanschlüsse nur einphasig. umgesetzt. Das bringt für die riesige Schwierigkeiten und Herausforderungen, wenn es um ein Elektrofahrzeug, um eine PV-Anlage geht. In Deutschland haben wir meistens dreiphasige Anschlüsse. Das heißt, das sind einfach elementare Unterschiede. Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede im gesamten Energiesystem. Also ne, man denkt immer, okay, Neuseeland ist doch sehr naturbelassen. Hohe erneuerbaren Anteil, ja, aber großer Anteil Wasserkraft, großer Anteil Geothermie, wenig PV, sehr wenig auch Wind, obwohl die mehr Sonnenstunden beispielsweise haben. Aber das war einfach aufgrund der geografischen Gegebenheiten nicht im Fokus und auch nicht günstig. Es gab keine Förderprogramme oder Ähnliches. Und natürlich mit Australien als direkten Nachbar gab es natürlich auch immer Gas und Kohle. Und da will also Neuseeland jetzt weg, gerade in dieser Trockenperiode, sprich im Sommer, wo die Wasserkraft nicht ganz so viel leistet, setzen die auf sowas dann zurück. Und deswegen gab es dann auch diese Themen mit Flexibilisierung, wo ich dann auch in einem Projekt mit war, weil die für die das ganz interessant war, okay, wie kriegt man denn Wind und PV eingebaut? Weil klar, in Deutschland sind wir da sehr weit.
Aber spannend, dass du sagst, sie haben deutlich weniger oder gar keinen PV eigentlich, obwohl ne, die Energie ist da, die Sonne ist da, man könnte sie nutzen. Ich würde sozusagen an dem Punkt nochmal weitergehen. Welche Erkenntnisse rund um die Produktion und Verteilung von erneuerbaren Energien fandest du besonders spannend? Vielleicht nochmal herauspicken von dem, was du eben auch erzählt hast. Und was können wir aus deiner Sicht für Deutschland da mitnehmen?
Genau, also erstmal, was ich super interessant fand, war auch, dass Neuseeland generell so hat, dass sie kein Wärmenetz oder kein Gasnetz in der Form eigentlich haben, sondern alles mit Strom auch realisiert haben. Das heißt auch viele Wärmepumpen überall eingesetzt. Und auch, dass der Netzbetreiber sogar da schon eine Steuerbarkeit hat in die Haushalte herein. Sprich, die haben Warmwasserspeicher, die dann sozusagen abgeschaltet, beziehungsweise der Stromfluss, der da sozusagen das Warmwasser erwärmt, wird dann abgeschaltet. Und dadurch kann eine gewisse Netzlast einfach reguliert werden. Also bis zu 10% kann darüber reguliert werden und entsprechend gesteuert werden. Und das hilft natürlich ihren Mons für so ein System. Wir reden dann über ne, netzdienliche Speicher, in welcher Form auch immer, was für ein Speicher. Und was total interessant war, war sozusagen, wie die Neuseeländer damit umgehen, also gesellschaftlich in erster Linie. Für die ist das eher ein Thema, ja, wir wollen unbedingt, wir haben jetzt die Chance, was zu verändern. Also auch das Thema PV kommt immer mehr, weil die sagen, okay, ich möchte mich privat, also nicht aus dem, ich sag mal, rein wirtschaftlichen Gedanken, sondern eher, ne, ich möchte da einen Beitrag leisten und privat einfach auf Erneuerbaren nur umschwenken. Und das ist ein Thema, wo ich glaube, wir auch in Deutschland sehr viel lernen können, dass wir sagen, okay, ne, wir müssen diese Aufbruchsstimmung erzeugen, wir schaffen hier was, wir ermöglichen wirklich die Energiewende, wo ich irgendwie auch mit meinem Team oder auch bei der Westnetz natürlich, wo wir irgendwie so jeden Tag mit aufstehen und sagen, okay, wir wollen als Verteilnetzbetreiber der Ermöglicher der Energiewende sein. Und das muss natürlich dann auch irgendwie gesellschaftlich am besten auch so gelebt werden. Und dann kriegen wir richtig viel geschafft. Also davon bin ich fest überzeugt.
Okay, also man kann sagen sozusagen, die haben mehr den Drive, man müsste mehr ins Doing kommen, einfach auch losgelöst von jetzt Regularien und Co. einfach auch mal machen und ausprobieren.
Genau, also dass da häufig auch so ist und das ist so ein Thema, was Neuseeländer auch so haben, die sagen, ja, so eine 80%-Lösung reicht häufig. Und dann ist dann auch, sagen wir mal, auch der gesetzliche Rahmen gibt so eine Flexibilität, dass man sagt, okay, wir haben eine 80%-Lösung, damit gehen wir erstmal. Wir testen, das muss natürlich, hat Rahmenbedingungen, ne? Also es muss sicher sein, es muss schon zuverlässig sein. Aber es muss nicht die 110%ige sein, die 5-mal geprüft ist und 20 Jahre getestet ist. Manchmal reicht auch eine 80% oder 90%-Lösung. Und ich glaube, das könnte uns da natürlich auch einfach helfen, wo wir sagen, damit kriegen wir eine Beschleunigung hin, ne? Weil logischerweise, wenn wir eine neue Technologie auch einführen, also auch bei uns im Produktmanagement, dann dauert das. Ne? Das ist klar, das sind umfangreiche Tests und Prüfungen und Ähnliches, die da vorgehen. Das heißt einfach Schnipp und dann haben wir eine neue Technologie im Netz. Ist natürlich nicht so. Und da muss man halt einfach vielleicht früher starten.
Ja, man muss Dinge erproben, wie du gesagt hast. Ne? Genau. Testet auch viel bei Westnetz. Man kann jetzt nicht einfach sagen, so da ist die Technologie und jetzt ran ans Netz und das wird schon laufen. Also das erfordert natürlich auch ja, einen gewissen Vorlauf und Überprüfung, aber wie du gesagt hast, eben dieses Mindset, das kann man sich definitiv mitnehmen.
Definitiv.
Und sozusagen probieren, das auch, sag ich mal, in unserem regulierten deutschen System irgendwie einzubetten.
Ja.
Genau, dann erstmal vielen Dank für die ganzen Erläuterungen. Ich würde jetzt auch sozusagen schon Richtung Ende kommen und auch nochmal hier den Ausblick mit dir wagen wollen. Sagen wir so eben auch in den nächsten 10 Jahren, wie wird sich aus deiner Sicht im Idealfall das Verteilnetz weiterentwickelt haben?
Ja, also erstmal hoffe ich natürlich, dass es sehr viel digitaler wird, sehr viel auch standardisierter. Also was wir heute sehen. Ne? Ich habe gesagt, 800, 900 Verteilnetzbetreiber, da würde man ja vielleicht denken, die machen alles gleich. Dem ist nicht so, gerade wenn man dann tief in die Technik guckt, auch wenn es Normen und Ähnliches gibt, prägt das jeder ein Stück weit anders aus. Das heißt, ne, zum Teil nicht einheitliche Schnittstellen und Ähnliches. Auch Schnittstellen, ne, Richtung Erneuerbaren sind häufig ein Thema. Und da ist meine Hoffnung, da müssen wir, ich sag mal, als in der Netzbetreiber-Community, aber natürlich auch der regulatorische Rahmen oder der Gesetzgeber entsprechende Vorgaben und natürlich auch Normungsgremien, ne, also BDEW, VDE etc., in die Richtung gehen, das ganze System mehr zu standardisieren. Das hilft uns ungemein, weil letztendlich wollen wir natürlich auch einfach sicher sein. Und das heißt auch, wir haben es gesehen, irgendwie eine Lieferketten waren ein Problem. Da will man dann vielleicht auch mal einen anderen Hersteller einsetzen und dann hat man das Problem, dann passt das nicht so richtig. Und dann geht das ganze Prüf- und Einsatz- und Ähnliches wieder von vorne los. Das heißt, das kann man nicht eins zu eins austauschen. Wenn das standardisierter wäre, wäre das einfacher möglich. Deswegen, das ist so als ein wesentlicher Punkt, der hoffe ich mir, dass das in die Richtung geht. Und dass damit einher dann auch natürlich die Prozesse besser werden. Ne? Also ich habe das Thema Digitalisierung, hatten wir auch angesprochen, dass wir da auch einfach schneller werden, was die Prozesse angeht. Das betrifft natürlich den regulatorischen oder gesetzlichen Rahmen mit Genehmigungszeiträumen, mit Privilegien, um halt auch mal was ausprobieren zu können und Ähnliches. Dass solche Sachen möglich sind, um wirklich diesen Aufwuchs auch schaffen zu können. Und letztendlich auch natürlich der dritte Punkt, sind da ganz klar die Menschen. Also nicht nur die Menschen, einmal die Gesellschaft auf der einen Seite, dass die wirklich diesen Drive, wie gesagt, auch mitnimmt und auch wirklich sagt, okay, wir wollen das gemeinsam gehen und ja, ich nehme auch in Kauf, dass ich da noch ein, zwei weitere Windkraftanlagen sehe oder dass ich ein E-Fahrzeug, ne, was erstmal eine Umstellung ist, was erstmal eine Veränderung ist, auch fahre. Aber diese Veränderung wünsche ich mir natürlich, um auch diese Ziele schaffen zu können. Und dann natürlich auch, dass wir Menschen gewinnen. Also ne, für die Energiewirtschaft ganz zentral, dass wir Fachkräfte gewinnen, logischerweise, die auch zukünftig Lust haben, jeden Morgen da irgendwie sich in die tiefe Technik auch einzuarbeiten und da Spaß haben, drin zu arbeiten und logischerweise das auch zu ermöglichen.
Ja, also Standardisierung können wir mit dem Automatisierung die Menschen mitnehmen. Also ne, wir eben als jetzt in unserer Rolle als Fachmenschen, aber natürlich auch als Privatperson, ja, dass man beteiligt wird. Ne? Es gibt natürlich ja gerade im Rahmen der Übertragungsnetzbetreiber gibt es verschiedenste Beteiligungsformate, wie man dann eben die Öffentlichkeit auch mitnehmen kann. Aber genau das muss, glaube ich, egal von welcher Warte man aus Arbeit immer mitgedacht werden, dass halt auch nahbar und dass man die Informationen auch zur Verfügung stellt, dass die Leute verstehen, worum es überhaupt geht. Ja. Ja, also immer auf diesen Fachtermini, da steigt dann der Autonomalbürger auch nicht ein.
Genau, und da müssen wir auch wirklich jeder Einzelne, also kann ich auch jeden Einzelnen aufrufen, der sich so ein bisschen mit dem Thema, ich sag mal, Energie auskennt und sagt, okay, ne, begeistert euer Umfeld für das Thema. Ne? Das ist ein Thema, wo wir wirklich was erreichen können, wo wir was für die gesamte Erde praktisch erreichen können. Und da kann jeder Einzelne einen Beitrag leisten, um die einzelnen Zögerer, die sagen, ach nee, komm, Elektrofahrzeug, geh mir doch weg, ja, auch ein bisschen mitzunehmen. Und dann ja, schaffen wir da auch so einen Drive, den es vielleicht in anderen Ländern schon wirklich gibt. Manchmal aus der Not, weil ne, da sehen die den Klimawandel vielleicht eher und auf der anderen Seite auch, weil das einfach bei denen ein Thema ist, was super wichtig ist.
Ja, definitiv. Und was du ja auch noch gesagt hast, eben das Thema Fachkräfte, das wurde vorhin auch beim Future Forum angesprochen, eben Purpose. Ne? Also es ist ein Jobbereich, der erneuerbare Energienbereich ist ja sehr am Florieren. Es gibt immer wieder neue weitere Felder. Und insofern, ne, es ist ein Job sozusagen mit Sinn, wo man auch jeden anstiften kann, sagen kann, ne, du tust was Gutes. Also insofern, ne, wenn man da jetzt im Bekanntenkreis ist, einfach mal am Abendtisch zu berichten, was man da eigentlich in seinem Energiebereich macht, ja, ist total spannend. Also da kommt man in Kontakt und ja, vielleicht führt man dem einen oder anderen dann doch irgendwie zum erneuerbaren Energienbereich oder eben dann auch zum Verteilnetzbetreiber.
Wäre wünschenswert.
Genau, dann super. Erstmal vielen, vielen Dank für das sehr gute Gespräch, Milan, und für deine Zeit.
Vielen Dank dir.